Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir sprechen gleich mit dem Mann, der bei Facebook für die Entwicklung künstlicher Intelligenz verantwortlich ist. Er heißt Joaquin Quinonero Candela, war vergangene Woche in Berlin und hat mir dort am Rande einer Veranstaltung erklärt, wie Facebook mit Hilfe von KI Hass und Gewalt in seinen sozialen Netzwerken eindämmen will. Außerdem fahren wir 100 Meter unter die Erde in ein Versuchsbergwerk, wo Ingenieure gerade testen, wie man Kohle und andere Rohstoffe künftig sozusagen minimalinvasiv aus dem Boden holen könnte. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber zum Deutschen Zukunftspreis. Wer den dieses Jahr bekommt, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwochabend in Berlin bekannt geben. Die Arbeiten der drei nominierten Teams, die noch im Rennen sind, stellen wir Ihnen diese Woche vor. Zum Auftakt heute geht es um einen Magnetresonanztomographen mit ultrastarkem Magnetfeld, der Ärzten präzise Einblicke ins Gehirn ermöglicht. Helmut Nordwig hat sich das Gerät mal angeschaut.
Die Kopfklinik der Universität Erlangen ist ein moderner Betonbau. 7 Stockwerke, die Außenfassade aus blau-grau gebürstetem Aluminium. Doch das leistungsfähigste Diagnosegerät steht draußen in einem separaten Gebäude. Mit dem Oberarzt Manuel Schmidt von der Neuroradiologie geht es über den Hof in einen neu errichteten Pavillon.
Da geht's in den Schaltraum.
Mit Bildschirmen und einer großen Glasscheibe, durch die das modernste klinische Kernspin-Gerät weltweit zu sehen ist.
So sieht er aus.
Ein weißer, runder Plastikkasten, halb so groß wie eine Garage. Herzstück ist eine Röhre, 60 cm im Durchmesser, gut einen Meter lang und davor eine Liege mit einer jungen Patientin. Die Ärzte wollen die Ursache ihrer epileptischen Anfälle klären.
Geht die Patientin gerade rein oder raus?
Das gehört rein.
Weil dann können wir vorher noch einmal reingehen, dann müssen sie aber alles ablegen.
Schlüssel, Gürtel, Geld, alles was aus Metall ist, muss draußen bleiben. Auch das Aufnahmegerät. Denn in dem Kernspin-Gerät steckt ein extrem starker Magnet, in dem Spulen aus supraleitendem Material gewickelt sind. Das Magnetfeld ist etwa 150.000 Mal stärker als das der Erde, 7 Tesla. Üblich sind in großen Kliniken 3 Tesla, was nicht für jeden Zweck ausreicht. Einfach die Zahl der Windungen und damit die Magnetfeldstärke verdoppeln, das geht aber nicht, erklärt die Entwicklerin Christina Triantafilou von Siemens Healthineers.
Wenn man mit herkömmlicher 3-Tesla-Technik einfach nur mehr Windungen wickelt, dann benötigt man immer größere Menge an Draht und die Spule wird dadurch schwer und ineffizient. Und außerdem können die vielen Windungen unter den immensen Kräften des 7-Tesla-Magnetfelds nicht mehr stabil gehalten werden.
Deshalb haben die Forschenden bei Siemens eine neue Tragstruktur entwickelt, über deren Details sie allerdings schweigen. Jedenfalls wiegt das Gerät statt der zu erwartenden 40 Tonnen nur 17 Tonnen. Und Effekte, die bei dieser Feldstärke neu auftreten, wie Interferenzen, konnte der Physikinformatiker Mark Ladd vom Deutschen Krebsforschungszentrum aus den gestochen scharfen Bildern herausrechnen. Als die Untersuchung beginnt, sind wir wieder draußen. Wie bei jeder Kernspin-Aufnahme hört die Patientin laute Schaltgeräusche, gedämpft durch Kopfhörer. Die Ärzte hoffen, in ihrem Gehirn winzige veränderte Strukturen zu finden, die sie sonst nicht sehen würden, und ihr durch eine Operation zu helfen.
Wenn man den Epilepsieherd entfernt, dann sind die Patienten in der Regel danach mit einer guten Chance anfallsfrei und haben dann bedeutende Lebensqualität gewonnen.
Körperstrukturen bis unter 0,3 mm Größe sind mit dieser Technik zu sehen. Weil das mit keinem anderen strahlungsfreien Verfahren möglich ist und weil das Gerät 2017 für klinische Untersuchungen an Kopf und Knien zugelassen wurde, sind die Forschenden für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Arndt Dörfler, Leiter der Abteilung Neuroradiologie, erklärt, dass ihm die neue Technik nicht nur bei der Epilepsie einen viel genaueren Einblick ins Gehirn ermöglicht.
Ähnliches gilt für die Multiple Sklerose, für Parkinson, für Tumoren, für Schädel-Hirntraumen. Die Patienten sind hinterher beeinträchtigt, aber die üblichen Bilder sind unauffällig und bei 7 Tesla sehen wir doch kleinste Spuren von Verletzungen, die mit anderen Scannern so nicht möglich sind. Also der einzelne Patient kann sehr von diesem Gerät profitieren.
Dabei beeinträchtigt die Untersuchung kaum, denn wir können Magnetfelder nicht wahrnehmen. Nur manchmal werde es dem Patienten etwas schwindlig, berichten die Ärzte, doch das sei nur vorübergehend. Seit der Zulassung des Geräts sind weltweit bereits einige Dutzend 7-Tesla-Systeme im Einsatz. Mediziner können mit ihnen nicht nur feinste Strukturen sichtbar machen, was auf der magnetischen Anregung von Wasserstoffkernen beruht, sondern weil das Magnetfeld so stark ist, sind auch Kernspinaufnahmen mit schwereren Atomkernen möglich. Kalium, Natrium, Phosphor. Und das heißt?
Wir können den Stoffwechsel darstellen. Und in Kombination mit der hohen Detaildarstellung helfen uns diese Zusatzinformationen, um Erkrankungen besser zu erkennen, früher zu erkennen und häufig auch gegenüber anderen Erkrankungen besser abzugrenzen.
Entwickelt wurde der 7-Tesla-MRT von Forschern bei Siemens, am Deutschen Krebsforschungszentrum und von Medizinern der Uni Erlangen. Und gemeinsam sind die jetzt für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Facebook, der kalifornische Konzern, hat letzte Woche in Berlin zu einer Diskussionsrunde geladen, wo es um den Einsatz künstlicher Intelligenz gegen Hass, Gewalt und Fake News im Netz ging. Mit dabei war auch der Chef der KI-Entwicklung bei Facebook. Der gebürtige Spanier Dr. Joaquin Quinonero Candela hat vor 7,5 Jahren bei Facebook angefangen. Algorithmen fürs Maschinenlernen sind sein Steckenpferd. Und ich habe ihn bei unserem Gespräch vor der Veranstaltung gefragt, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz heute für Facebook?
So, the way I like to put this in a very simple way is that Facebook, as we know it today, could not exist without AI.
Facebook, wie wir es heute kennen, gäbe es ohne künstliche Intelligenz gar nicht. KI sorgt einerseits dafür, dass die Nutzer von Facebook oder Instagram in ihrem Nachrichtenstrom keine Informationen verpassen, die ihnen wichtig sind. Andererseits verwenden wir KI bei all unseren Bemühungen, unsere Plattformen und ihre Nutzer vor möglichen Gefahren zu schützen. Unsere ganze Familie von Apps, die heute jeden Tag von 2,5 Milliarden Menschen genutzt werden, könnte ohne künstliche Intelligenz nicht existieren.
Sie sprachen über die Filteralgorithmen, die auf Facebook und Instagram den Nachrichtenstrom an die persönlichen Vorlieben anpassen. Lernen die ständig dazu, was der Nutzer erwartet und gern sehen würde?
Ja,
und das ist interessant, wenn man weiß, dass über unsere Apps jeden Tag über 1 Milliarde Nachrichten, Bilder und so weiter ausgetauscht werden. Leider verletzen manche dieser Inhalte unsere Community-Standards und andere Richtlinien. Diese schädlichen Inhalte allein mithilfe menschlicher Gutachter aus dem Verkehr zu ziehen, wäre unmöglich. Es geht nur, indem künstliche Intelligenz und Menschen zusammenarbeiten. Die Menschen spielen dabei eine Schlüsselrolle. Sie entscheiden letztlich und definieren die Standards, von denen die Algorithmen lernen. Je mehr die künstliche Intelligenz lernt, umso bessere Entscheidungen trifft sie. Der Anteil der Verstöße, die zuerst von einer KI entdeckt wurden, ist dramatisch gewachsen. Und es gibt heute schon Kategorien, etwa gefälschte Accounts oder Nacktfotos, wo 99% des Contents, den wir entfernen, vom Computer aufgespürt wurde. Das ist gut, denn es macht die Arbeit der 31.000 menschlichen Gutachter, die kritische Inhalte prüfen, viel effizienter. Es ist ähnlich wie am Flughafen. Wenn man ein System hat, das einem verrät, welche Koffer man sich genauer anschauen sollte, verschwendet man keine Zeit mit unnötigen Kontrollen. Die Fähigkeiten unserer KI-Systeme, Sprache und multimodale Inhalte zu verstehen, die sowohl Texte, Bilder oder auch Audios enthalten, hat sich in den vergangenen 6 Monaten dramatisch verbessert. Dank Investitionen in Maschinenlerntechnologien, die wir multimodales Lernen und selbstüberwachtes Lernen nennen.
Wie genau helfen diese Werkzeuge dabei, unerwünschten Content aufzuspüren?
Einer der limitierenden Faktoren für künstliche Intelligenz ist der Mangel an kategorisierten Trainingsdaten. Wenn kleine Kinder ihre Umgebung beobachten, sind sie in der Lage, eine sehr strukturierte Repräsentation der Welt zu entwickeln. Wenn man ihnen eine Katze zeigt, sind sie in der Lage, die meisten anderen Katzen zu erkennen. Wir machen dasselbe mit Sprache. Und zwar nicht nur mit einer Sprache, sondern mit vielen. Wir analysieren die semantischen Strukturen und können so Sätzen unterschiedlicher Länge und in verschiedenen Sprachen bestimmte Koordinaten in einem Vektorraum zuordnen. Das Faszinierende dabei, wenn man einmal so ein Koordinatensystem entwickelt hat, braucht man nicht sehr viele Trainingsdaten, um den Sinn von Inhalten zu verstehen. Und das ist extrem nützlich. Beim Verhindern von Hassbotschaften zum Beispiel, haben wir es mit über 40 wichtigen Sprachen zu tun. Für einige davon haben wir nur wenige Trainingsdaten. Durch die Fähigkeit, die Struktur verschiedener Sprachen zu verstehen, können wir Klassifizierungen, die wir für eine der Hauptsprachen entwickelt haben, verwenden, um fehlende Daten bei weniger verbreiteten Sprachen zu kompensieren.
Labels that we have for one of the mainstream languages, they can directly benefit some of the low resource languages.
Now talked about hate speech. What about
wie sieht's mit Fake News aus? Die sind für KI-Systeme ja vermutlich noch schwerer zu entdecken.
Difficult to single out, right?
For sure.
Definitiv. Künstliche Intelligenz ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Aber sie macht im Grunde immer nur das, was man ihr beigebracht hat. Was Allgemeinbildung und Urteilsfähigkeit angeht, sind die Systeme noch sehr begrenzt. Beim Aufspüren von falschen Informationen oder Fake News bleibt der Human Factor deshalb extrem wichtig. Die Verbreitung von Fake News ist eines jener Probleme, die mit künstlicher Intelligenz allein nur schwer zu lösen sind. Als jemand, der sich schon lange mit KI beschäftigt, finde ich das sehr interessant. KI zwingt uns, die menschliche Seite der Probleme in den Fokus zu nehmen.
Kritiker sagen, Facebooks Plattformen tragen dazu bei, dass Fake News die Gesellschaft polarisieren. Könnte man zugespitzt sagen, sie haben ein Problem verursacht, das sie jetzt mit künstlicher Intelligenz lösen wollen?
Ich glaube, es ist wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass künstliche Intelligenz wie jede Technologie ein Spiegel der Gesellschaft ist. Mal angenommen, soziale Medien würden nicht existieren. Würden manche Diskussionen dann nicht stattfinden und bestimmte extreme Positionen nicht mehr vertreten? Ich denke, man kann diese Frage so oder so beantworten. Ich glaube aber auch, dass lernende Algorithmen ein vielversprechendes Werkzeug sind, das uns helfen kann, die richtige Balance zu finden. Auf der einen Seite wollen wir jedem eine Stimme geben und oft funktioniert das ja auch sehr gut. Denken Sie an die MeToo-Bewegung. Auch viele Bürgerrechtsbewegungen weltweit konnten sich über soziale Medien Gehör verschaffen. Wenn wir uns auf die Negativbeispiele fokussieren, sollten wir aufpassen, das Kind nicht mit dem Bad auszuschütten. Es ist extrem wichtig, dass wir sowohl die Richtlinien und Regulierungen als auch die KI-Systeme so verfeinern, dass wir problematische Inhalte noch präziser dingfest machen können. Aber das muss uns gelingen, ohne wichtige Stimmen zu unterdrücken, die dank sozialer Medien zum Leben erwacht sind.
Aber wie kommt es, dass beispielsweise die Videos von dem Amokläufer in Christchurch tagelang auf Facebook verbreitet werden konnten? Warum kann Facebook Fotos, die eine Frau mit nackten Brüsten zeigen, so effizient aus dem Verkehr ziehen, aber nicht das Video von einem Massenmord?
Auch beim Identifizieren problematischer Videos werden wir immer besser. Bei dem konkreten Beispiel, das Sie ansprechen, war eine der großen Herausforderungen, dass sehr viele Nutzer dieses Video in modifizierter Form weiterverbreitet haben. Zum Beispiel, indem sie ihren Computermonitor mit dem Smartphone aus einem schrägen Winkel filmten, eine neue Tonspur hinzufügten oder andere Dinge veränderten. Wir hätten offensichtlich besser sein können. Allerdings will ich auch daran erinnern, dass wir im selben Jahr zwischen März und September 4,5 Millionen gewaltverherrlichende Inhalte entfernt haben. 97% davon wurden von KI entdeckt. Außerdem haben wir seitdem dramatische Fortschritte gemacht. Unsere Fähigkeit, nicht nur die einzelnen Pixel eines Bildes zu vergleichen, sondern seinen Inhalt zu verstehen, wird von Monat zu Monat besser.
Facebook investiert 7,5 Millionen Euro in ein Forschungsinstitut, das kürzlich an der Technischen Universität München eröffnet wurde und sich mit ethischen Fragen rund ums Thema künstliche Intelligenz befassen soll. Bei einem der ersten Projekte geht es um Deepfakes, also um gefälschte, aber täuschend echt wirkende Videos, wo man Leuten Dinge in den Mund legt, die sie so nie gesagt haben. Wie kann KI helfen, uns davor zu schützen?
Deepfakes, also die Verwendung neuronaler Netzwerke, um multimediale Inhalte zu manipulieren, sind extrem besorgniserregend. Es gibt Grund zur Hoffnung, dass man Deepfakes erkennen kann. Wir haben inzwischen Algorithmen, die Bildszenen verstehen können und erkennen, wo die Kamera stand und so weiter. Wenn man so eine Szene nachträglich verändert und die manipulierten Pixel nicht genau zur Dynamik der Szene passen, merken diese Algorithmen das. Aber man muss klar sagen, das Ganze ist ein Rüstungswettlauf. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir schnell Fortschritte sehen werden.
Soweit das Gespräch mit Joaquin Quinonero Candela, dem Leiter der KI-Entwicklung bei Facebook, der kürzlich in Berlin war. Reiche Zeche, so heißt das Forschungsbergwerk der Technischen Universität Freiberg. Aktuell erproben Bergbauingenieure dort eine Art minimalinvasives Verfahren, um Kohle unter Tage abzubauen, ohne Menschen dorthin schicken zu müssen. Ihre Vision: ein 5 Meter großes Loch und ein paar Wasserrohre sollen genügen, um wertvolle Rohstoffe ans Tageslicht zu fördern. Max Brose hat sich die Pilotanlage namens Airlift zeigen lassen.
Wenn ich dreimal klinke, das bedeutet, wir fahren runter,
sagt der Ingenieur der Airlift-Anlage Alexander Shevchenko, ein gebürtiger Ukrainer um die 30 in grüner Bergbaujacke. Mit ihm fahre ich in einem Fahrstuhl so groß wie eine Besenkammer in die Dunkelheit. Nur Shevchenkos Helmlampe leuchtet.
Wir fahren zum Ort Umbruch. Dort ist diese Airlift-Anlage installiert. Das ist ungefähr 101 Meter unter der Erde.
Dort empfängt uns hohe Luftfeuchtigkeit. So hoch, dass feine Wasserpartikel im gelblichen Deckenlicht glitzern. Das Gestein der Kaverne ist braunschwarz. In ihrer Mitte steht der Airlift.
Das ist nur eine Pilotanlage. Wir möchten testen, wie viele Kohle können wir transportieren. Diese Anlage ist ungefähr 6 Meter.
Eine 6 Meter hohe Installation aus 2 mit Wasser gefüllten Rohren. Seite an Seite, eins aus Stahl, eins aus durchsichtigem Plastik, das die Kohle transportieren soll. Mit Hilfe der Luft, die ein Kompressor in das Wasser pumpt.
Diese Luftwassermischung hat kleinere Dichte als Wassersäule. Und diese Wassersäule wird einfach diese Luftwassermischung nach oben rausdrücken.
Dafür dreht Alexander Shevchenko an einem handgroßen Lufthahn.
Wenn ich etwas Luft einblase, man kann hier sehen, dass hier werden die kleinen Blasen gebildet. Wenn ich noch mehr Luft gebe, dann werden auch große Blasen gebildet.
Das Wasser sprudelt durch das Transportrohr nach oben wie in einer geschüttelten Mineralwasserflasche. In diesem aufsteigenden Luftwasserstrom möchte Alexander Shevchenko Kohle transportieren. Die soll die fertige Anlage künftig mit Wasserstrahlen aus dem Gestein schneiden, dann soll sie der Airlift aus einem Sammelbecken einsaugen. Die Technik zur Kohlegewinnung entwickeln polnische Projektpartner. Für den Transport an die Oberfläche ist Shevchenko zuständig. Um das Prinzip zu demonstrieren, füllt er einen Eimer bis zum Rand mit Kohlebröckchen.
Es wäre natürlich besser, wenn wir das wiegen, weil ich habe jetzt keine Waage mit.
Über 10 Kilo dürfte der volle Kohleeimer aber wiegen. Mit ihm klettert Shevchenko auf eine hüfthohe Stahlbrüstung vor der Anlage und kippt die Kohle in das Stahlrohr. Die Kohle sinkt auf dem Boden der Anlage. Von dort soll sie im Plastikrohr wieder nach oben kommen mit dem aufsteigenden Luftwasserstrom. Den überwacht Shevchenko an einem PC neben der Anlage.
Kanal 1 speichert Druckluft. Kanal 2 Druck vom Wasser.
Für die Experimente heute verändert der Bergbauingenieur den Wasserluftstrom in der Plastikröhre. Nach einigen Einstellungen heißt es plötzlich:
Kommt Kohle. Richtig große Stücke, ja. Die Partikel, die wir sehen, sind ungefähr 40 mm groß.
Doch die Technik könne nicht nur Kohlepartikel transportieren. Auch Phosphor oder radioaktives Uran könne der Airlift künftig fördern. Derzeit arbeiten die Ingenieure der TU Freiberg aber für die Forschungspartner in Polen. In dem Land liegen noch schätzungsweise 70 Millionen Tonnen Kohle unter Tage. Eine 5-mal größere Version des Airlifts, die in 2 Jahren bei Katowice in Betrieb gehen soll, muss zeigen, wie praxistauglich das Verfahren ist. Dafür müsse noch viel geforscht werden, weiß Alexander Shevchenko. Für heute hat er aber erstmal genug.
Glück auf! Mein Name ist Shevchenko, ich möchte vom Umbruch rausfahren.
Max Brose über die Pilotanlage des Airlift, die im Versuchsbergwerk der TU Freiberg gerade erprobt wird. Wir sind zurück über Tage, machen weiter mit den Meldungen von und mit Piotr Heller heute.
Die alten Ägypter scheinen auch Löwenbabys mumifiziert zu haben. Das legt zumindest ein Fund nahe, den das dortige Antikenministerium am Wochenende präsentiert hat. In einer Grabkammer am Nil haben Forscher verschiedene mumifizierte Tiere entdeckt, darunter vermutlich auch 5 Löwenjungen aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Vermutlich, weil die Funde noch nicht abschließend untersucht worden sind. Es wäre der erste derartige Fund in Ägypten.
Eine Sensorkammer entschlüsselt Geheimnisse des Vogelflugs.
2 Forscher aus den USA haben die Kammer gebaut. Sie ist transparent, etwa 1 Meter lang und mit 18 Sensoren ausgestattet. Damit registriert sie die Kräfte, die ein 30 Gramm schwerer dressierter Sperlingspapagei erzeugt. Mit diesen Messwerten konnten die Forscher genau nachvollziehen, wie das Tier startet. Im normalen Flug hebt der aerodynamische Auftrieb der Flügel den Vogel nach oben, während der Luftwiderstand ihn bremst. Beim Start ist das anders, wie die Wissenschaftler jetzt zeigen konnten. In diesem Fall neigt der kleine Papagei seine Flügel derart, dass er den eigentlich bremsenden Luftwiderstand ausnutzt, um nach oben abzuheben. Mit dem Auftrieb des Flügelschlags beschleunigt er wiederum nach vorne. Die Forscher haben ihre Ergebnisse im Fachblatt Nature Communications veröffentlicht. Sie könnten dabei helfen, die Evolution des Vogelflugs besser zu verstehen und neuartige fliegende Roboter zu konstruieren.
Minensprengungen in der Ostsee könnten mehr als ein Dutzend Schweinswale getötet haben.
Das legt der Naturschutzbund NABU in einer Pressemitteilung nahe. Darin ist beschrieben, wie die Bundesmarine im August 42 Minen aus dem Ersten Weltkrieg in der Ostsee sprengte. Die meisten davon befanden sich in einem Naturschutzgebiet, in dem auch streng geschützte Schweinswale leben. Die Naturschützer berichten von 18 toten Schweinswalen, die in dem Zeitraum der Sprengungen gefunden worden waren. Ob sie wirklich den Minen zum Opfer fielen, ist jedoch unklar. Laut dem NDR soll die Hochschule Hannover die genaue Todesursache klären.
Ein Archäologe fordert vom Auktionshaus Christie's, eine antike Eros-Statue nicht zu versteigern.
Denn sie könnte aus dubiosen Kanälen stammen, so der Forscher. Die Statue ist etwa einen Meter groß, besteht aus Marmor und zeigt den griechischen Gott Eros. Sie stammt aus dem 1. Jahrhundert nach Christus und soll am 4. Dezember versteigert werden. Schätzpreis 600 bis 900.000 Euro. Der in Dänemark arbeitende Archäologe Christoph Syrugiatis sagt nun, die Statue tauche auf Fotos auf, die sie im Besitz zweier dubioser Händler zeigen. Die Sammlungen dieser Händler wurden inzwischen beschlagnahmt. Syrugiatis hatte Zugang zu diversen beschlagnahmten Kunstwerken, weil er den illegalen Handel mit Antiquitäten erforscht. Christie's gibt in der Herkunftsbeschreibung der Statue an, Zitat, es heißt, sie sei in den späten 60ern für eine Sammlung erworben worden. Syrugiatis kritisiert diese Formulierung im britischen Guardian als inakzeptabel. Das Auktionshaus gibt hingegen an, man habe nach intensiver Forschung keine Gründe dafür gefunden, den Verkauf in Zweifel zu ziehen.
Das letzte Sumatra-Nashorn Malaysias ist tot.
Das Weibchen mit dem Namen Iman sei am Samstag auf der Insel Borneo eines natürlichen Todes gestorben, wie die Umweltstiftung WWF mitteilt. Damit sei die Art in Malaysia ausgestorben. 80 der Tiere streifen laut dem WWF noch durch die Wälder im benachbarten Indonesien. Die Weltnaturschutzunion listet die Art als vom Aussterben bedroht auf. Das Sumatra-Nashorn besitzt als einzige Nashornart eine Art dichtes Fell. Dereinst waren die Tiere von Nordostindien über Indochina und die malaiische Halbinsel bis zu den großen Inseln Südostasiens verbreitet.
Sternzeit, 25. November. Großer Wirbel um kleinen Asteroiden. Der Asteroid 2019 SU3 hat nur etwa 14 Meter Durchmesser. Trotzdem hat er in den vergangenen Wochen für viel Wirbel gesorgt, denn Europas Weltraumorganisation ESA hatte ihn einige Tage auf ihrer Risikoliste geführt. Dort werden Objekte genannt, bei denen in Zukunft die Gefahr eines Zusammenstoßes mit der Erde bestehen könnte. Kurz nach der Entdeckung des Objekts lag die Einschlagwahrscheinlichkeit im Jahr 2084 bei 1 zu 150. Ein US-Nachrichtenportal machte daraus den drohenden Weltuntergang. Und auch viele deutsche Medien sprangen auf und wähnten das Objekt unter den gefährlichsten Brocken im All. 2019 SU3 war erst am 23. September entdeckt worden. Anfangs ist die Bestimmung der Umlaufbahn eines Asteroiden stets recht ungenau. Nachdem Beobachtungen aus weiteren Nächten vorlagen und somit ein längeres Bahnstück bekannt war, war sofort klar, dass der Mini-Asteroid in 65 Jahren an der Erde vorbeiziehen wird. 2019 SU3 steht nun nicht mehr auf der Risiko-, sondern nur noch auf der Prioritätenliste der ESA. Auf ihr stehen Asteroiden, von denen weitere Beobachtungen dringend erforderlich, nötig, nützlich oder weniger wichtig sind. Der vermeintlich gefährliche Brocken ist in der dritten Kategorie nützlich eingeordnet. So sehr wie manche Medien die Gefahr aufbauschen, so sehr spielen sie manche Astronomen herunter. Aber sollte so ein kleiner Brocken wie 2019 SU3 genau eine Stadt treffen, könnte es Tausende von Opfern geben.
Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.